Und dazu begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Katharina Borchert und ich habe mich heute verabredet mit der Lyrikerin Uljana Wolf. Geboren 1979 in Ost-Berlin und heute eine der großen Stimmen der aktuellen deutschsprachigen Lyrik. 5 Lyrikbände hat sie bereits veröffentlicht. Kochanie, Ich habe Brot gekauft oder Meine schönste Lengewitsch waren so Titel, die sich sehr eingeschrieben haben. Und auch der Essayband Etymologischer Gossip. Der neueste Lyrikband nun heißt Muttertask und um den soll es heute Abend gehen. Ein Band, in dem viel über das Muttersein nachgedacht wird. Mütter treten auf, auch mythologische, ein paar Dichterinnen und eine sehr fidele und willensstarke kleine Infantin. Für ihr Werk hat Uljana Wolf ganz aktuell den Ernst-Meister-Preis erhalten, den Lyrikpreis der Stadt Hagen. Dazu herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen hier bei mir im Studio.
Ja, danke, Frau Borchert.
Ja, der Ernst-Meister-Preis, der Peter-Hochel-Preis, der Adelbert-von-Chamisso-Preis, Leipziger Buchpreis, haben Sie alles schon bekommen. Aktuell haben Sie die Thomas-Kling-Poetik-Dozentur in Bonn inne. Ihren allerersten Preis, las ich, erhielten Sie schon fast vor 30 Jahren, da waren Sie Preisträgerin des Berliner Jugendliteraturwettbewerbs. Sie waren 16 Jahre alt. Erinnern Sie sich noch an damals, an Ihre ersten Texte, Ihre ersten Publikationen?
Das ist schon ganz schön lange her, ja. Uiuiui. Ich glaube, diesen Literaturpreis habe ich für Prosa bekommen, interessanterweise. Ich habe angefangen, Erzählungen zu schreiben, Geschichten. Und ich glaube, dass es bei diesem um eine Geschichte ging. Und dass es natürlich sehr aufregend war, Sachen einzusenden, Sachen rauszugeben. Und auch aufregend war, diesen Preis zu bekommen, obwohl ich jetzt konkret mich gar nicht mehr erinnern kann. Dann habe ich aber relativ schnell angefangen, Gedichte zu schreiben, weil ich merkte, dass ich es viel interessanter fand, mit der Sprache auf sehr kleinem Raum gewissermaßen Tiefenbohrung vorzunehmen, als eigentlich was Langes zu erzählen, was Narratives auszubreiten. Vielleicht hatte ich damals auch eine komische, vielleicht althergebrachte Vorstellung auch davon, was Prosa und was Erzählen ist, natürlich eine konventionellere. Und heute, in ein paar Wochen, werde ich zum Beispiel wieder eine Preisverleihung moderieren mit jungen AutorInnen. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen und mich dann auch wieder daran zu erinnern, wie ich damals angefangen habe. Eine Werkstatt war für mich sehr wichtig, eine Schreibwerkstatt, die ich angefangen habe zu besuchen, seit ich 14 war, jede Woche.
Ja, und zuerst die Prosa, während Sie jetzt ja nur noch Lyrik schreiben, wenn auch teilweise Prosa-Gedichte und Essays reden, halten Sie auch, klar. Wie kann man sich denn die schreibende, junge, jugendliche Uljana Wolf vorstellen? Sie sind 79 geboren, ich sagte es schon, Sie wuchsen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf auf, in den 80er Jahren in einer Plattenbausiedlung. Ja, wie war das damals mit dem Schreiben? Erinnern Sie sich noch, wann Sie geschrieben haben, wo?
Das ist eigentlich fast zu kitschig zu erzählen, aber ich erinnere mich sehr gut an mein erstes Gedicht. Wir waren mit der Schulklasse bei einer Theateraufführung, die mich sehr aufgewühlt hat. Und auf dem Rückweg, die Plattenbausiedlung, in der ich aufgewachsen bin, ist an der Wuhle, einem kleinen Flüsschen. Das heißt, es grenzt direkt an so ein, ja, eigentlich mittlerweile sehr, sehr schönes Naturgebiet. Damals war das gerade erst dabei, wieder zu wachsen. Und ich spazierte und setzte mich irgendwo unter einen Baum und schrieb irgendwie das erste Gedicht über meine Gefühle und die Ungerechtigkeit der Welt. Dann habe ich nicht mehr aufgehört und hatte das Glück, dass ich dann eine Deutschlehrerin hatte, der ich das vielleicht auch mal gezeigt oder gesagt hatte, und die mir diese Schreibwerkstatt empfahl, zu der ich da hingegangen bin. Ich hatte eine wunderbare Mentorin, Autorin, Eva Schönewerk, die mit uns gelesen hat, sehr, sehr genaue Textarbeit, Textbesprechungen, uns Aufgaben gestellt hat. Und das war im FEZ Wuhlheide, also im ehemaligen Pionierpalast. Ja, das hat mich natürlich rauskatapultiert, auch aus Hellersdorf, aus Karlsdorf, und war eigentlich ein ganz wichtiger Anlaufpunkt in meinem Leben.
Ja, in dem Alter schreiben ja viele, insbesondere Mädchen, Gedichte über ihre Gefühle und insbesondere unter Bäumen.
Genau, genau.
Ja. Was hat das Schreiben Ihnen ja gegeben oder mit Ihnen gemacht, dass Sie dachten, ich will nicht mehr aufhören?
Wenn ich das wüsste, ja. Es ist immer eines der wichtigsten Dinge oder ein Drang gewesen, ein Spiel, eine Aufgabe, der ich mich immer wieder stellen wollte, einfach zu schreiben.
Haben Sie alte Texte noch? Sammeln Sie gerne? Archivieren Sie sich selbst oder schmeißen Sie eher weg?
Die alten Texte liegen, glaube ich, bei meiner Mutter noch. Da sind sie, glaube ich, auch ganz sicher, weil ich würde sie vielleicht sonst irgendwann zerstören. Die ganz frühen habe ich nicht, dann vielleicht ab 17, 18, glaube ich, die liegen dann also in Dateien auf dem Computer. Also meistens schon dann digital irgendwie.
Ja, das war schon die Zeit, ja. In ihrem neuen Band, dem Gedichtband Muttertask, treten nun ihre eigenen Töchter auf, eine vor allen Dingen, gerne genannt die Infantin. Das hat was Königliches und auch vielleicht etwas gar nicht mal so Pflegeleichtes. Waren Sie selbst in Ihrer Kindheit auch eine Infantin?
Ja, was ist eine Infantin? Ich glaube, das müssen Sie meine Mutter fragen. Ich habe mich hier in Erinnerung als sehr kooperatives, aber auch starkköpfiges, obwohl sich das natürlich widerspricht. Aber eigentlich war ich immer beides Kind.
Ja, ich schlage vor, wir lernen die Mütter und die Kinder in ihren Texten mal kennen. Und zwar lassen wir die geradezu aufploppen. Denn es gibt einen schönen Matrioschka-Zyklus in ihrem Band. Da springen die Mütter und die Töchter geradezu raus. Lassen Sie mal hören, ich bin gespannt.
Ich sage es vielleicht gleich vorweg, also das ist ein Zyklus, der eigentlich aus zwei Teilen besteht, die ich nacheinander lese. Auf der Buchseite oben läuft das sozusagen normal gesetzte Gedicht lang, Matrioschkas, und unten auf der Seite gibt es Matrioschka-Material und das lese ich danach. Das ist ja schon irgendwie auch eine Form der Verschachtelung, die ich jetzt versuche hier in der Zeit auszubreiten. Matrioschkas 1. Klappst du uns auf, springt eine Tochter raus. Und aus der weit geklappten Tochter wieder eine kleinere bis hin zur letzten, die ist hart und ohne Mittel naht. Setzt du von hier aus wieder ineinander unsere Schar, wirst sehen du, dass jede Mutter ihrer eigenen Mutter war. 2. Und wenn du uns zusammensetzt, vergiss die Allerkleinste nicht. Und wenn du unsere Bäuche flickst, vergiss bloß nicht, die Ritzen an der dicksten Stelle richtig hinzudrehen, bis ein Obenmuster auf sein Untenmuster passt. Sonst droht, sagt man, ein Unglück, und zwar lückenlos die ganze Ahnenfront hinab mit ihrem bunten, wunderlichen Lack. 3. Und wenn du dieses Märchen übersetzen willst in unsere Stimmen, musst du wissen, wir erinnern nicht warum. Weil Risse und Geschicke, die nicht aufeinander passen, da man zwischendurch was ausgelassen, lauter kleine Waisen machen? Weil Wunde bleibt der unversöhnte Mittelstrich, in den die Muster rinnen, heillos und verrückt? Wie in einen Schürzengraben voller matter Farben, ohne Weichheitszeichen, Matsch? 4. Es war oder hatte aber die kleinste der Töchter, also feinste der Matrioschkas, keine Mutter. Für sie gab's kein Match, darum sagte man allgemein Pech. Doch halt die kleinste war, nie alt, müd, betrübt, wir nannten sie die innere Pionierin. Ohne ihren kindlichen Gemeinsinn wären wir in keiner Story drin. Ihr Halstuch glänzte uns vertraut wie blau gefärbtes Mäusefell, eine Art allerlei Rau, angereichert mit vielen Schichten, Futter. Das sahst du getragen auf keinem Appell. Es floss nur wirbelnd hier in unserer Mitte. 5. Und wenn du dieses Wirbeln finden willst, wenn du verstehen willst, wo wir geschickt versteckten unser Musenkind im Mäusefell drin, also die Mutter der inneren Pionieren, also unseren Lilliputten oder unkaputtbaren Gemeinsinn, dann merkt ihr dies genau. Sie sitzt auf einer Nadelspitze und diese Spitze steckt in einem Ei. Das Ei hängt in einer Ente, die Ente haust in einem Hasen. Der Hase ist im geschmiedeten Kästchen, also Kettchen, hängt in einer Buche und die Buche wächst im Wald der Ähnlichkeiten, den du besuchen kannst, ganz ohne Mikroskop. Bloß eine Puppe brauchst du, steckbar, wie ein Mutterteleskop. Matrioschka Material. Die Frage ist, wer wo was drin und ob das weich wie Mutter oder ist das Futter von anderen drin, die härter sind oder sind härter auch Mutter, also mutierte Futter von dir drin in älteren Schichten, was du aber nicht weißt, weshalb du bei dir selber anders heißt, gefüttert oder auch gefoppt. Die Frage ist, wer wo was drin und ob das Hüllen von außen, die dich protekten mit gemaltem Lack in Schichten, die dich ausgemacht, oder ob das morphend in dir drinnen haust wie ungeordnete Geschichten-Hacks, wo du das Innere nicht mehr bist, aber so heißt, jedenfalls soweit du noch was weißt. Die Frage ist, ob diese Liebe ist wie 40 Schwestern, zart und weich, Achmatowa, oder ob die Liebe höchstens bis zum Delirieren in der Pförtnerloge reicht, Derrida, weil die Schwestern voller Madness drinnen tanzen auf dem Ball mit doppeltem zerschossenen Kofferboden oder Sohlen. Die Frage ist, ob du da drin bist als dein eigenes Futter oder wurdest du gefüttert mit dem Fodderfopper von anderen außenrum, von was ihnen passte oder was ihnen zufuhr, ihren gemalten Mustern und den Trennstrichen am Bauch, also von ihrem Past, ihrem gefährlichen, ungefähren Futur. Die Frage ist, sind Töchter Punkte, Dortsch, 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 oder sind Mütter Zündhölzer, Matches aus Birke, Espe, Lerche, Linde? Und darum sieht, wer drinnen sitzt im Bauch, die Muster nie, doch außen leuchtet fabelhafter Lack, Kette aus Patterns, Kette aus Patterns, Kette aus Patterns. Die Frage ist, welcher Lack, welche Macke? Nur meine Liebe schert das nicht, die ist wie 40 Puppen, zart und weich.
Dankeschön, Uljana Wolf. Eine Lesung aus dem Lyrikband Mutter Task. Ja, 5 Texte zu den Matrioschkas, diesen Holzpuppen, die ineinander stecken. Mutter, Tochter, Mutter, Tochter, Mutter, Tochter, immer weiter bis zur kleinsten. Ja, diese allerkleinste Tochter, die trägt bei Ihnen oder hier ein blaues Halstuch und wird die innere Pionierin genannt. Ja, das weiß man, wenn man in der DDR aufgewachsen ist. Hatten Sie auch so ein Halstuch und waren eine kleine Pionierin in Ihrer Kindheit?
Ich war noch kleine Pionierin, genau.
So gerade noch, ne? Genau, vor der Wende.
Genau, keine Thälmann mehr mit rotem Halstuch, aber noch ein blaues.
Ja.
Genau, und diese Matrioschkas gab es natürlich bei uns viel. Also die gehörten zum Inventar.
Tatsächlich, ich komme aus dem Westen, aber ich hatte auch, oder wir, mein Bruder und ich, wir hatten auch eine Matrioschka, die wir auch immer wieder auseinandergenommen haben und zusammengesteckt. Und genauso natürlich, wie Sie es auch schildern, mit der Naht um den Bauch und dass man genau richtig zusammendrehen muss, damit nicht die Schürze plötzlich hinten ist.
Genau.
Und das alles nicht passt.
Das Muster nicht mehr stimmt.
Das Muster vom Kleid nicht mehr stimmt, ganz genau. Und der lag und unheimlich schön und irgendwie zauberhaft, ne, diese Puppen. Mhm. Absolut, ja. Matrioschkas und Spielzeug. In Ihren Gedichten ist immer viel Spielerei, auch Spielraum. Früher auch viel grafisches Spiel. Mhm. Also da gab es Zeichnungen, Zeichen und auch einmal zum Beispiel so einen schwächer werdenden Nadeldrucker, also als Druckbild. Jetzt ist es vor allen Dingen das Spiel mit Worten. Also hier zum Beispiel in diesen Gedichten der Schürzengraben. Oder auch der Matsch und das Match. Die Mutter und Matt und Matter.
Genau, also nicht nur das Match, sondern auch das russische Wort für Mutter, Matsch, was man mit Weichheitszeichen schreibt.
Ach so.
Ja, es gibt sozusagen eine Dreierverkettung. Und das russische Wort für Tochter ist Dortschka. Also aus den die Punkte, die Töchter werden Dortsch, 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 also Dortschka. Pünktchen, die sich immer weiter treiben. Also es gibt hier, das war ganz merkwürdig sozusagen, wenn ich in diese Zeit zurückgegangen bin oder auch in diese Stimme oder diese Kindheit, die Aufladung verselbstständigte sich ein bisschen dieses Wortspiel durch Ähnlichkeiten und nahm dann auch noch andere Sprachen mit in sich auf. Nur als Ergänzung noch.
Ja, nee, das ist wichtig. Ich weiß, dass Sie Polnisch sprechen und auch übersetzt haben. Wie ist es mit dem Russischen? Haben Sie das in der Schule gelernt?
Genau, das Russische war die erste Fremdsprache an der 3. Klasse und anders als viele Schulkameradinnen mochte ich es eigentlich sehr und habe es auch nicht abgewählt, als man es abwählen konnte. Meine Eltern haben beide in der damaligen Sowjetunion auch studiert und konnten auch sehr gut Russisch sprechen. Das heißt, es war irgendwie eine vertraute Fremdsprache, also die nicht negativ belastet war, obwohl es natürlich heute man das auch kritisch sehen kann und auch vielleicht muss. Aber sozusagen, es gehört eigentlich zur Kindheitssprache dazu. Und später kam dann das Polnische erst in meiner Studienzeit. Ich kann es auch gar nicht mehr so richtig sprechen, aber die Grammatik, die Einbindung der Grammatik ist natürlich durch diese erste Fremdsprache sehr, sehr stark, der slawischen Grammatik.
Ja, aber Sie haben keine slawische Sprache studiert, oder? Sie haben Anglistik studiert,
genau.
Aber wie haben Sie es gelernt?
Ja, Polnisch an der Volkshochschule zuerst und dann in Krakau beim Auslandsstudium. Ja, 4-mal pro Woche intensiv.
Bimsen, ja. Die Mutter und das Matte, Matt und Matter, kommt in diesen Gedichten vor. Wie viel Mattheit steckt denn bei Ihnen in der Mutter? Oder man kann auch den Titel Mutter oder Matter Task aussprechen. Erklären Sie uns das ein bisschen. Das hat ja sehr viel schillernden Sinn.
Genau, Matter ist Englisch ein Verb. Murmeln, vor sich hin murmeln, auch vielleicht mit Anklängen an Stottern, Stolpern. Ja, für mich ist das ein Wort, das mich stolpern lässt oder das zum Stolpern gehört, und weil es in sich schon mehrsprachig oder mehrdeutig ist. Es gibt zwei Dinge, über die man jetzt sprechen könnte. Das eine ist das Mattsein, ne? Das, was Sie gerade angesprochen haben. Am Anfang des Gedichtbandes, bevor ich wusste, dass er ein Gedichtband ist, also die ersten Texte, die ich geschrieben habe, als meine zweite Tochter dann geboren wurde, die beschäftigen sich schon mit diesem derangierten Zustand, ja, den man einfach als Eltern erlebt mit einem kleinen Kind, die Überforderung, die Überlagerung von Lebenswirklichkeiten, die Auflösung der eigenen Körpergrenzen auch oder Zeit, alles, was sich auflöst und dann neu zusammensetzt mit diesem kleinen Wesen, was einen plötzlich auch eigentlich erfindet. Und ich wollte gerne aber dieses Derangieren auch verbinden mit meinem Nachdenken über Sprache, über das, was eine Sprache ist, was eine Einzelsprache ist, was eine Muttersprache ist. Das sind Themen, die mich in den vorherigen Bänden sehr beschäftigt haben, und eigentlich diesen Zustand dann versuchen, auch als Erweiterung der Muttersprache zu verstehen, indem diese Grenzen auch des Verstandes, der Geistesanwesenheit durchlässiger werden. Man ja auch diese merkwürdigen Übergänge, Tageszeiten, Nachtzeiten hat, in denen man plötzlich aktiv ist oder nicht aktiv ist. Indem ich diese Grenzen auflösen wollte, wollte ich auch schauen, wie ich das mit der Sprache machen kann, dass die deutsche Sprache, die Muttersprache, meine Muttersprache, mehr Sprachen in sich aufnimmt oder eigentlich zeigt, dass sie schon da sind. Dass die Muttersprache keine Einzelsprache ist, so wie auch ein Mensch eigentlich kein Einzelmensch ist, der sozusagen ganz klar definierte Grenzen und eine feste Subjektivität hat, die man nur durch, wie Gottfried Benn, in irgendwelchen Rauschzustanden erlösen kann, ja, um dann so ein Allgefühl zu bekommen. Also das heißt, es ging einerseits um das Sprachspiel mit diesem Zustand, um dem auch vielleicht eine angemessene, auch witzige Form in der Sprache zu geben, und andererseits das Nachdenken über Sprache, Sprachpolitik. Was gehört alles in eine Sprache rein oder was ist eigentlich alles schon drin?
Das steckt alles schon im Titel.
Ja.
Ganze Menge. Und die Task, die ließ mich ja an eine Taskforce, eine schnelle Eingreiftruppe, denken, was ja eine Mutter vielleicht auch ständig sein muss. Oder sind das eher die Pflichten, die Aufgaben, Tasks?
Indem ich den Begriff Multitasking, der da auch dahinter steht, eigentlich schon verfremde, scheitere ich eigentlich schon bei allen Aufgaben.
Ja. Ach so, Multitasking
finde ich auch mit drin. Also das ist ja dieses Klischee, ne, dass man als Mensch in der neoliberalen Gesellschaft, aber dann als Mutter- oder Vatermensch sowieso noch mehr multitasken muss und das dann auch sehr gut kann plötzlich. Das fällt eigentlich auch schon in sich zusammen in diesem Titel. Gleichzeitig steckt noch was anderes dahinter, nämlich die Aufgabe, die Task, die Aufgabe. Mutterschaft oder Elternschaft ist eine Art der Übersetzung. Ja? Man übersetzt eigentlich sich selbst, seine eigene Kindheit nochmal, wenn man sich neu in Frage stellt. Man wird aber irgendwie auch, habe ich jedenfalls wahrgenommen, von seinem Kind, diesem neuen Wesen, übersetzt, in Frage gestellt, neu definiert, neu angeschaut, neu angefasst, neu irritiert auf gute Weise. Und da Übersetzung sowieso in meiner Arbeit eine große Rolle spielt, steht für mich dahinter noch die Aufgabe des Übersetzers. Das ist der Titel von Walter Benjamins berühmten Übersetzer-Essay, in dem er eigentlich davon spricht, dass die Sprachen miteinander sich in Übersetzung komplementieren zu einer großen Ursprache wieder. Und die englische Übersetzung dieses Text, den ich auch oft unterrichtet habe, ist eben The Task of the Translator. Und da kommt für mich auch der Task rein, diese Schwelle oder diese Schaltstelle und das Aufgeben im einfach to give up. Ja.
Der Band hat vier große Kapitel, die heißen zuerst mal Muttertask, dann aber auch Mother Mask, Mutatas und Matrioschkas. Aus den Matrioschkas haben wir eben schon was gehört. Sie sagten eben, wenn dann so ein Band entsteht oder die Gedichte sich zu einem Band versammeln, verklustern oder zusammenfinden, wie entsteht für Sie so ein Buch? Ist das so, dass erstmal verschiedene Texte sich so ansammeln und Sie dann irgendwann denken, wie baue ich sie zusammen oder passen sie zusammen? Oder haben Sie anfangs schon sowas wie ein Konzept? Es ist so eine Art Konzeptband und danach entstehen die einzelnen Texte, die in dieses Konzept dann auch passen?
Es ist beides. Erstmal braucht man dieses auch ziellose Schreiben erstmal und schauen, was entsteht. Das ist ja in meinem Fall über einen langen Zeitraum dann passiert, in dem ich andere Sachen gemacht habe, wie Kinder großgezogen oder übersetzt oder unterrichtet, wenn es dann so eine kritische Masse gibt von Texten und man darüber nachdenkt, sie in ein Buch zu stellen, dann stellt sich dann natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Was sagen diese Texte alle nochmal, wenn man sie miteinander als Konstellation sieht? Und welche Fragen stecken drin, die ich gar nicht gemerkt, über die ich gar nicht nachgedacht habe, die sich eingeschrieben haben vielleicht? Und an der Stelle beginnt dann für mich das konzeptuelle Denken. Ich habe wahnsinnig oft diese Kapitel umgeschoben, ja, und auch umbenannt. Und allein die Anordnung schreibt ja mit von Texten in einem Buch. Und in dieser konzeptuellen Phase merkt man dann plötzlich auch, wo vielleicht noch was fehlt und wo dann irgendwie dann, wenn man Glück hat, die Zeit und die Sprache da ist, man diese Texte noch schreibt. Also 2, 3 Texte sind zum Schluss noch entstanden, um dieses ja für Konzeptalbum auch nochmal anders zu gewichten.
Mhm. Ja, über einen langen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum, sagen Sie. Mhm. Sie haben 5 Lyrikbände geschrieben, einen Essayband. Sie haben in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, Anthologien publiziert. Sie lehren auch, klar. Mhm. Und Sie haben übersetzt, das darf man nicht vergessen. Ne? Ist ja auch mehr als nur eine reine Übertragung ist in eine andere Sprache, sondern ein Nachdichten. Die Bücher liegen hier alle vor mir und es sind dünne Bücher. Und wären sie Elemente, würde ich sagen, es sind sehr schwere Elemente. Gehören zur im Periodensystem der chemischen Elemente, sicherlich in dem Bereich der schweren Elemente, der dichten Elemente. Trotzdem, es ist nicht so viel Text, es ist nicht so viel Quantität. Fühlen Sie sich sehr produktiv oder wie ist das mit der Produktivität?
Ja, ich fühle mich sehr produktiv. Ich hätte manchmal noch gern noch mehr Schreibzeit zwischen den anderen Aufgaben. Ich bin aber eigentlich sehr zufrieden mit dem Output, weil vieles ja gar nicht in den Gedichtband kommt. Also ich schreibe natürlich viel, viel mehr. Ich bin aber nach wie vor eigentlich sehr streng mit meinen Texten, mit dem, was dann veröffentlicht wird, weil es nur da, wo Form, Inhalt und Spiel richtig zusammenkommen, ich auch das meine, auf die Welt loslassen zu müssen und den Rest nicht. Das heißt, Produktivität ist nicht das Problem, ja. Genau.
Sie publizieren vor allen Dingen im Verlag Cookbooks, einem sehr feinen Lyrikverlag, eine gute Adresse. Mit der Verlegerin Daniela Seel, besprechen Sie dann auch Gedichte oder ist das bei Gedichten so, die gibt man ab und dann sind sie quasi als Werk fertig oder kann die Verlegerin, ihre Lektorin, kann die auch Gedichte redigieren oder lektorieren oder ist das in der Lyrik eigentlich unmöglich?
Ich kann natürlich nicht für alle Autoren entsprechen, aber bei uns, zumindest bei Daniela und mir, bei anderen Autoren, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, so, dass wir eine sehr gute Arbeitsbeziehung haben. Und natürlich kann man Gedichte redigieren. Die sind ja nicht irgendwie ein Gefäß, in das man Gefühle gegossen hat, sondern ein Sprachkunstwerk, das man genauso bearbeiten kann wie einen langen Roman. Und wir haben eine sehr, sehr schöne Arbeitsbeziehung, schon seit über 20 Jahren eigentlich, die sich im Verlag abspielt. Aber früher, als wir alle noch mehr Zeit hatten und weniger Familien oder weniger woanders gelebt haben, auch in Werkstätten, Wohnzimmerwerkstätten, ja, bei wechselnden Menschen zu Hause. Eigentlich von diesen Werkstätten her und dieser gemeinsamen Arbeit rührt ein Vertrauen her und auch ein Wissen um die Genauigkeit des anderen, die ich sehr, sehr schätze. Und Daniela ist eine sehr, sehr, sehr gute Autorin und auch Lektorin. Ja, da bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich.
Und dann haben Sie ihr diese Gedichte eingereicht, letztes Jahr oder so. Gedichte übers Muttersein, nicht nur, aber eben doch hier sehr viel über das Muttersein wird ja schon auch viel geschrieben. Es ist eine große Sache, eine sehr aufgeladene Sache, Muttersein, der große Lebenswunsch vieler Frauen. Manche Frauen aber bereuen es auch, Mutter geworden zu sein. Es gab da vor einigen Jahren den Hashtag Regretting Motherhood. Also Muttersein macht glücklich, stört aber womöglich auch die Karriere, stört die Beziehungen, bringt ein Armutsrisiko mit sich, also ein aufgeladenes Thema. Sie wollten trotzdem drüber schreiben, aber anders. Was wollten Sie erzählen?
Genau, diese Themen, die Sie ansprechen, also einerseits Regretting Motherhood, da gibt es einen großartigen Gedichtband von Hiromi Ito, einer japanischen Lyrikerin, Killing Kanoko. Da geht es auch um sozusagen die Wunschvorstellung, irgendwie das Kind eigentlich wieder loszuwerden. Das habe ich natürlich alles rezipiert und spielt eine große Rolle. Auch die Diskussion, auch unter Kollegen, die LyrikerInnen oder auch dem Literaturbetrieb um Care-Arbeiter. Es gibt ein wunderbares Blog. Other Writers Need to Concentrate heißt das. das gegründet, unter anderem von Sibylle Hausmann, auch eine Cookbooks-Verlagsautorin, in dem es darum geht, Autorenschaft und Elternschaft miteinander zusammenzubringen und auch über strukturelle, ökonomische und literaturbetriebliche Schwierigkeiten zu sprechen. Care-Arbeit und so weiter, Stipendien, was kann man alles nicht machen, wenn man Kinder hat. Das wusste ich also, dass das schon in der Welt ist und dass das eigentlich nicht mein Thema ist. Mein Thema ist auch nicht das Biologische der Mutterschaft, sondern eigentlich eher die Verschachtelung von Verwandtschaft und die Erfindung von Verwandtschaft, die ich einerseits sprachlich durchspiele, ja, mit den Worten, die sich durch Ähnlichkeit eigentlich weiterschreiben, auch in anderen Sprachen weiterschreiben und die, meine ich, ja, vielleicht dazu beitragen, die Welt auch anders zu sehen, wenn man so Wörter plötzlich zusammensieht und vielleicht diesen luziden, derangierten Raum irgendwie in Sprache zu fassen, von dem ich vorhin schon sprach. Das war, glaube ich, eher mein Thema. Und natürlich die Möglichkeit der Verwandtschaftung zwischen Müttern, Töchtern, Matryoshkas, mythologischen Figuren, Erfindung von Mutterschaft. Also eigentlich einen sehr, sehr großen Raum, der weggeht von der klassischen biologischen Mutterschaftsbetrachtung.
Und von diesem derangierten Raum hören wir vielleicht jetzt mal was. Es gibt einige Muttertask-Texte, auch genau aus diesem Kapitel. Und insbesondere das erste ist ganz toll und ganz lustig. Viele sind sehr lustig, aber das ist eins meiner Lieblingsgedichte und Stichwort derangiert,
genau.
Das Arbeiten.
Ich finde das wunderbar, dass Sie das lustig finden. Ich finde das auch sehr lustig und ich habe das Gefühl, manchmal bei Lesungen trauen sich die Menschen gar nicht zu lachen, weil es Lyrik ist. Aber ich finde eigentlich die Absurdität des Daseins doch sehr wichtig, vor allen Dingen in diesem Zusammenhang. Muttertask, Etüde in Tedesco. Sitting on my Tedesco desk, writing something Teddy-esque, thinking disco fresco fresh, for writing my Tedesco mess. Muttertask, Mythen, Tank. Es ist eine Milch, die Nacht auszählt. Wie zählt Milch? Es ist weißes Wedeln von zehn ganz Seeanemone. Auch Fingerwedeln, fahnenähnlich. Wie sind Finger? Transparente Unterwasserkämme finden dein Haar, auch diese Zeilen prägreifen. Einfach aus der Luft, wie groß die sein muss. Es ist darin das Gleißende der Flieger Richtung Queens durchs Fenster ins Bett der Infantin. Woher kommt die Infantin? Vom Mond, der Meere auszählt. Darum weiß sie so viel von Schlaf, Milch, von Aquarien. Darum verschwinden, wenn du sie geschnitten hast, die Schnipsel ihrer Fingernägel, winzig, wie geblinzelt ins Licht der Queens Maschinen. Das ist kein Gedicht, das in dem Sinne witzig ist wie die anderen späteren, aber es ist mir wichtig, weil es das erste ist aus diesem neuen, auch fluiden Raum, in dem die Dinge neu gesehen und neu benannt werden, sowohl auf der Kinderseite als auch auf der Elternseite. Und da kommt die Infantin zum ersten Mal.
Und Queens,
genau.
Queens, ja. Stadtteil von New York.
Ja, aber eben genau, das wurde noch in New York geschrieben. Mhm. Aber es ist natürlich auch The Queen, die manchmal in den Kleinen steckt. Genau, und dann gehen wir vor ein Gedicht zum Aufräumen. Muttertask, Tiefsee, Tant. Was räumst du, Treibende, Anglerin oder Anglin seidiger Dinge, Gossamer Wings, die unsichtbar wie Wachstum sind, wie auch Verlustkunst von Zähnen und Wundung durch Dehnen, was sehen deine Hände, was seist du ständig vor dich hin, eile fossile Dinge, Buntlocks zu Schienen, Bücher zu bussigen Bienen und nachts der fiese Schuhgeschmuggelten Sands. Tiersand, was du bist, das wüchst sich gern. Und reißt du dich auf irgendwo, Träumende, Verräumende, oder treibst du weiter um Knetkorall, Traktorsaum, so Schätze, wären Mutterhände Tiefseenetze, getwinkelter Tant. Jane spricht Mother Rees. Muttertask war was mit Dreh, den eine nicht mehr hat, war Ave, war täglich Schrauben, x-mal um putzlige Daumen, war umfassen, eingefangen, nur Wort. Die Abende sind fort, die Morgende sind fort, alles Geborgene von sich selbst nur geborgt. Mussu Mut Herr Eden. So, so, Mut hergeredet. Oh my God, so gute Hoffnung. She one own form, now hat se womb form, hat se Mogelform, viel schlieren, hat se bowing down, viel rotieren, Mutterrad, dreh dich mal, puste arg, oh my God, wer mag das denn nicht, so morphend sich verlieren. Wo's beginnt, bist du horny, wo's endet, bist du matter, wirst im Nu ein Matterhorn, mit so einer Häubchenform, mädli gipflig, mädli tittig, bis dann so ein Schräubchen dich aufs Zittrigste ummuttert mit seinem Nebelpumpenmund. Die Monate sind fort, die Monitore sind fort, das Sofa ist jetzt ein Fort. Alles Gemachte von Fremden montiert, Mater Material. Wo's beginnt, bist du Maid, wo's endet, bist du mad. Mama Hinne, Mama Dalli, Mama Normal, Mama Matryoshka, Mama Loschka, Mama lost her self. Oh, bitte Mama finden, um sich selbst winden. Ist okay, weil höhere Wesen wechseln jetzt die Windeln. Mad Mama Drama hat, dreh raus, geht aus. Mother Jelly Madrigal. Niemand soll bewundern meiner Töchter Haar, soll marveln ihr Haar, gar Marmeladen ihr Haar. Ich allein darf madly beladen mit Blicken ihr Haar, denn ich bin die Mama. Ich hab die Mama Marvel Lizenz, die Muttering Gem, oh Mother Jelly I am. Die Hände einer Mutter sind Quallen, die aufwärts treiben, die quemmen mit nässligen Armen in dämmernden Regalen die Haare der Töchter. Strähnen, Strähnen, Gähnen, Tränen, flammig Geflöchter.
Dankeschön, Uljana Wolf. Ja, die Haare der Töchter. Eine Lesung oder mehrere Lesungen aus Muttertask auf SWR Kultur. Mein Name ist Katharina Borchert. Ja, wir haben jetzt gerade eine Figur kennengelernt. Jane spricht Motherese, so heißt eines der Gedichte. Und diese Figur Jane kommt immer mal wieder in ihren Texten vor. Da spricht eine Jane oder da tritt in einem Text eine gewisse Jean Hickok McCormick auf und schreibt sich als Tochter der berühmten Westernheldin Calamity Jane zu. Ja, der Text über diesen Vorgang schreibt dann wiederum eine gewisse Jane Flow. Und als ich die googelte, weil ich kannte die noch nicht, stieß ich auf ein Facebook-Profil mit ihrem Foto, Uljana Wolf. Und das Englische...
Bin ich geoutet.
Ja, ich bin ihnen auf die Spur gekommen. Und das englische Gedicht dieser Jane Flow übersetzt nun wiederum Uljana Wolf in ein deutsches Gedicht. Ich fand das großartig. Erzählen Sie uns doch etwas über diese Metamorphosen zwischen Uljana, Jane, Jean, Jane, wie auch immer.
Es begann damit, dass ich in New York, als ich in New York lebte, wenn ich mir einen Kaffee oder ein Sandwich bestellen wollte, immer meinen Namen sagen musste.
Das wird dann auf den Kaffeebecher geschrieben.
Genau, ja. Und Uljana ließ sich so schwer buchstabieren oder war immer irgendwie gar nicht. Und dann habe ich irgendwann immer nur noch Jane gesagt. Das fand ich lustig. Das ist so Jane Doe, heißt ja dieses Maria Muttermann. Nee, nicht Mutter. Entschuldigung, Maria Mustermann, nicht Muttermann natürlich. So hieß ich dann einfach ab und zu. Und diese Jane hat sich dann weiter eingeschrieben, auch in einige andere Kollaborationen, auch Übersetzungsprojekte, weil ich dachte, es ist eigentlich ganz schön. Ich bin nicht jemand, der sich eine komplett neue Identität für einen komplett neuen Stil erfinden kann, glaube ich. Oder dazu habe ich nicht den Drang, aber so wie ein Pessoa zum Beispiel. Aber ich finde diese Beweglichkeit ganz gut. Das ist irgendwie, diese Jane ist für mich so eine Übersetzer, Autorin, Stand-in. Ich weiß gar nicht genau, was sie ist, aber sie ist etwas sehr Fluides, dem ich vielleicht auch meine englischsprachigen Anteile zuordnen kann. Dann ergab sich, dass ich eben auch ein Kapitel habe, in dem ich mich beschäftige mit dieser von Ihnen angesprochenen Calamity Jane, der Westernheldin, weil ich vor Jahren mal diesen Texten auf die Spur gekommen bin, dass die sogenannten Briefe der Calamity Jane, die veröffentlicht werden, als wären sie echte Dokumente, Briefe an ihre Tochter, dass die eigentlich erfunden wurden. Und diese erfundene Mutterfigur, ja, hat mich sehr beschäftigt. Einerseits die Lust oder die Notwendigkeit, scheinbar so eine sehr, sehr widerspenstige Frauenfigur dann als Mutter wieder gesellschaftsfähig zu machen in der Vorstellung. Andererseits aber auch diese verrückte Vorstellung dieser Frau, sich eine berühmte Mutter zu erfinden und die Briefe selber zu schreiben. So eine wunderbar zarte und völlig verrückte Geste. Also die Madness, die sich irgendwie mit Mutterschaft und Töchterschaft verbindet, ist schon sehr groß. Und diese hieß dann eben auch Jane. Und so entwickelt sich in dem Buch ein Mehrfach-Jane-Spiel.
Und das Witzige ist, dass Sie dann eben ein Gedicht schreiben auf Englisch und sich selbst nochmal übersetzen oder übertragen. Dieser Spaß, eigene Texte zu übersetzen, habe ich schon in vorherigen Büchern gefunden. Es gab zum Beispiel einmal so einen Zyklus, da stand links eine OV-Version, Original Version, und dann rechts die OMU-Version, also Original mit Untertiteln, genau. So wie im Kino. Ja. Beides kam von Ihnen. Mhm. Worin steckt der Spaß, sich selbst zu übersetzen?
Eigentlich ist es ja eine Qual. Also mich komplett richtig, in Anführungszeichen, selbst zu übersetzen, ist eigentlich eine Qual, weil ich kann dann ja eigentlich nur ein neues Gedicht schreiben. Weil ich weiß, dass der Text original entstanden ist durch die Verknüpfung bestimmter Konstellationen von Buchstaben, von Klängen und Assoziation innerhalb der einen sozusagen Sprachmaterie. Und ich weiß, dass ich dann natürlich der Logik der Buchstaben und Klänge folgen müsste, also ein neues Gedicht. Allerdings mache ich das natürlich mit anderen Autoren auch die ganze Zeit und es funktioniert sehr gut. Die Qual ist nur, wenn man selber so nah dran ist. In den anderen Texten, die Sie angesprochen haben, ging es eigentlich darum, auch ein bisschen so ein Scheitern von Übersetzung zu zeigen oder einen Bereich dazwischen, der zwischen den Sprachen liegt, wo ich mir vorgestellt habe, ich war einfach unglaublich fasziniert von dem kognitiven Prozess, der in einem Kopf vorgeht, wenn man einen Film in einer Sprache schaut und eine andere Sprache unten liest. Und wenn man jetzt beide so ein bisschen kann, ergeben sich ja sehr komische Mischsituationen eigentlich im Kopf. Die kriegt man meistens nicht mit, aber ich gehe davon aus, dass eigentlich in den Synapsen sehr interessante Sprachverknüpfungen und Überlagerungen entstehen. Und ich wollte gerne mit diesen Gedichten das mal ausprobieren, wie man das, diese auch hier so ein derangierter Zustand eigentlich, wie man den in Poesie verwandeln kann, was dabei rauskommt, wenn man eigentlich so eine Art Stereoskop aufhat, also zwei Sprachen, mindestens zwei gleichzeitig sieht. Und das war ein großes Spiel, das heißt, das ist nochmal ein anderes Übersetzen als das, was ich hier in diesem Buch versucht habe, wo ich versucht habe, mein eigenes Gedicht einigermaßen richtig oder Janes Gedicht einigermaßen richtig zu übersetzen.
Sie schreiben, wenn ich es richtig gesehen habe, seit dem Band Falsche Freunde auch verstärkt auf Englisch. Das hing damit zusammen, dass Sie dann auch in den USA länger gelebt haben. Wie lange waren Sie da?
Insgesamt 10 Jahre.
Oh ja, das ist lang.
Ja. Genau, und meine Kinder, also mein damaliger Mann, jetzt Ex-Mann, ist ein amerikanischer Lyriker. Meine Kinder wachsen zweisprachig auf. Also das Englische war dann einfach eine zweite Lebenssprache. Und mich hat eben vieles daran interessiert, was passiert, wenn man in zwei Sprachen lebt. Und zwar nicht sozusagen die Meisterschaft, sondern eigentlich eher die Stellen, wo es irgendwie kollabierte. Also wo man Fehler macht, sowohl in der fremden als auch der eigenen, wo plötzlich Akzentsprechen mit reinkommt. Also so ein unreines sich Vermischen der Sprachen stattfindet, das oft mit Scham bedacht ist und auch oft, vielleicht aber eher in Deutschland als in New York, meiner Erfahrung nach, oft mit Misstrauen, dem auch mit Misstrauen begegnet wird. Das hat mich vor allen Dingen interessiert. Und natürlich, genau, das Englische ist dann Teil eigentlich eines weiten Sprachassoziationsraums geworden, wobei es mir nicht darum geht, englische Worte ins Gedicht einzubringen, als die, die sie sind in dem Sinne, ja. Es geht nicht darum, sozusagen Vocabulary irgendwie auszustellen, sondern eigentlich sind sie immer Überlagerung mit deutschen Wörtern oder mit dem Zwischenraum. Diese Mehrsprachigkeit hat sich bei mir eben vor allem mit dem Englischen gezeigt. Jetzt bei dem neuen Band kamen dann die älteren Sprachschichten eben mit raus, auch das Russische zum Beispiel. Und manchmal gibt es auch spanische Wörter. Also es geht eigentlich darum, dass man diese Muttersprache, dass man ihr zugesteht, andere Verwandtschaften und andere Wörter zu halluzinieren auch.
Das heißt, wenn Sie einen englischen Text schreiben und in diesem Band, in dem neuen Band Muttertask, sind einige Texte wirklich komplett auf Englisch? Also zum Beispiel dieser 25-teilige Zyklus von 4 Zeilern über die Calamity Jane. Das ist dann ein Englisch, das aber aus dem Deutschen heraus gedacht wird oder wo das Deutsche mal mitschwingt. Sie würden sich jetzt also nicht als auch vielleicht mit einem Bein als angelsächsische, angloamerikanische Autorin verstehen oder doch so ein bisschen?
Nee, eigentlich eher. Also wenn Sie jetzt angelsächsisch sagen, dann würde ich sagen, ich bin eigentlich eher eine Sprachangelautorin, ja, oder eine Anglerin. Also sowohl die eben Lenkewitsch angelt, Mischsprache angelt, wie es in einem anderen Gedicht von mir heißt, als auch die Angel als Scharnier zwischen Sprachen. Das ist eigentlich meine Sprache. Also hinzufügen muss ich noch, dass ich tatsächlich nur das eine Einführungsgedicht über diese Calamity Jane Geschichte auf Englisch geschrieben habe. Und die anderen Texte, den Zyklus, den Sie gerade angeschrieben haben, den habe ich gar nicht selber geschrieben, sondern der entstand auf Grundlage dieser Briefe, die ich so wunderschön und so strange finde. Und ich habe diese Briefe bearbeitet, indem ich Erasure-Verfahren angewendet habe. Das heißt, die meisten Worte auf einer Seite weggestrichen und nur sehr, sehr wenige, eben diese kurzen Zeilen, fast wie ein Haiku, stehen gelassen habe, der dann nochmal eine ganz eigene kleine Geschichte erzählt, dieser Zyklus, in dem nämlich die Stimmen und auch die Namen von Mutter und Tochter, die sich so ähneln, Jane und Jean, die dann zu Janie wird, miteinander vermischen, vertauschen und man gar nicht mehr weiß, wer eigentlich wen erfindet oder wer sich nach wem sehnt. Es geht auch um diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit irgendwie, die ja mit dieser Erfindung, also warum sonst erfinde ich meine Mutter, wenn ich nicht mehr irgendwo zugehörig sein will. Das heißt, diese Texte sind von mir geschrieben, ohne dass ich sie geschrieben habe, ja, also konzeptuell geschrieben.
Wenn Sie so konzeptuell arbeiten und eben auch auf so vielen sprachlichen Ebenen denken, oder ich weiß gar nicht, ob man das Denken nennen kann oder ob das eher so ein etwas halbbewusster Bewusstseinsraum ist, aus dem die Worte dann herauskommen. Denken Sie dann beim Schreiben auch ein bisschen mit an die Leser, dass Sie versuchen, maximal verdichtend und spielerisch zu schreiben und trotzdem aber auch eine Art von Verständlichkeit zu ermöglichen, also komplette Hermetik zu vermeiden? Denken Sie das mit?
Komplette Hermetik. Da fällt mir Thomas Kling ein, der Hermetik auf den Götterboten Hermes zurückgeführt hat und eigentlich gesagt hat, Hermetik ist im Grunde die Sprache als Botenstoff selbst, mit großer Neugier oder er nannte es sogar rücksichtsloser Neugier und Leidenschaft des Tanzen zu überwinden. Das gefällt mir viel besser als Hermetik, diese Dunkelheit, die es eigentlich nicht gibt. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich denke dann an den Leser oder die Leserin, wenn ich versuche, ein Bild oder einen Zusammenhang, ein poetische Logikzusammenhang gut zu gestalten. Ja, also natürlich gibt es sehr viele Anspielungen hier und da, Assoziationen, die man gar nicht alle beim ersten Lesen mitholen kann oder vielleicht auch nie. Ein Gedicht ist immer aus diesen ganz vielen Etagen gemacht. Es gibt den Klang und den Rhythmus und das sehr Spielerische, von dem ich eigentlich hoffe, dass es sehr viel Freude auslöst. Also Verführung, es ist irgendwie auch für mich eine Verführung, eine Freude und ein Gastraum eigentlich, in den man dann eintritt. Und ich hoffe immer, dass man sich amüsiert, so wie ich mich eigentlich über die Sprache die ganze Zeit amüsiere. Dass ich dann etwas baue sozusagen, ja, das im Hand und Fuß hat, in seiner Gebautheit, in seiner Stringenz, in seiner Logik, auch wenn es nicht auf den ersten Blick so erkenntlich ist. Das ist eigentlich die Ebene, bei der ich am meisten an die Leser, aber das heißt auch an mich denke. Und ansonsten kann ich eigentlich auch immer nur davon abraten, dass man daran denkt. Man sollte bei sich und bei seiner Sprache bleiben.
Wenn Sie jetzt schon vom Götterboten Hermes sprechen, sind wir ja schon so mit einem Sprung sind wir ja schon ganz schnell jetzt bei den mythologischen Figuren Ihrer Gedichte, die es nämlich auch gibt. Ihre Texte sind, sag ich jetzt mal, netzig angelegt. Mhm. Sie beziehen sich immer auch auf andere Menschen, andere Dichter, Personen der Geschichte, literarische Figuren, die spazieren fröhlich durch ihre Texte. Und auch in Muttertask ist das so. Also da gibt es zum Beispiel das Gedicht Camp Korinth. Da tritt Merope auf, Tochter von Atlas, Frau von Sisyphus. In Anspielung auf Christa Wolfs Medea, stimmen, wichtiges Buch für Sie, schreiben Sie. Genau, war für mich damals auch ein wichtiges Buch.
Ja.
Und das allererste Gedicht heißt Athene spricht. Da treten Zeus und seine Frau Metis auf, die gemeinsame Tochter Athene und Opa Kronos. Was haben Sie mit diesen ollen Mythen heute noch zu schaffen?
Die ollen Mythen, sagen Sie nun. Ja, so viel von unserer Vorstellung, von unserer Vergegenständlichung, von auch von Machtkonstellation beruht doch auf diesen, oder? Also das ist schon, die Metamorphosen von Ovid sind schon so ein Grundtext auch irgendwie der europäischen Kultur. Und mir ging es darum, ja, natürlich im Anschluss an so Autoren wie Christa Wolf auch nochmal zu befragen auf diese Machtkonstellation, auf das Patriarchat, was sich da drin sehr schön breit macht. Denn diese Verwandlungen, die wunderbar poetischen Verwandlungen, sind ja eigentlich die meisten ausgelöst davor, dass Frauen sich vor Gewalt und Zugriffen retten müssen. Es ist ja ein unglaublich misogyner Text auch, Textgrundlage, mit dem wir dann so wunderbar schön, also der Dichter als Nachtigall, ja okay, aber Nachtigall ist eigentlich Nachtigall geworden, weil ihrer Schwester die Zunge abgeschnitten wurde von ihrem Vergewaltiger, Philomela. Ja, also war es die Schwester oder war es Philomela selber? Ich glaube, es war sogar Philomela selber. Und ich bin als Kind schon, als Lesende, mit Märchen und mit Mythen und mit Sagen groß geworden. Das ist eine Obsession, die ich hatte und die ich heute noch gerne immer wieder lese, auch mit meinen Töchtern, mit denen ich dann schon auch bewusster als vielleicht meine Eltern damals mit mir diese Konstellation bespreche. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, wir können diese Texte nicht mehr lesen, weil es die reine Gewalt an Frauen reproduziert, sondern wir regen uns darüber auf, wir denken uns dann andere Sachen auf. Und da, ich glaube, aus diesem Gespräch kam tatsächlich auch das Gedicht, was Sie ansprechen, zur Geburt der Athene, weil meine Töchter dann irgendwann in der Phase waren, wo sie sagen, das und das ist meine Lieblingsgöttin und die und die. Und Athene war dann irgendwann eine Zeit lang die Lieblingsgöttin. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie Athene eigentlich zur Welt kam. Und ich kann ja das Gedicht vielleicht gleich mal lesen, warum eigentlich Athene im Bauch ihrer Mutter von Vater Zeus verschlungen wurde, nämlich die Angst davor, dass der Nachkomme der Prophezeite ihn vom Thron stoßen würde.
Ja, lesen Sie es mal.
Gerne. Athene spricht. Ha, ha, Jove cracking a joke. Oder Zeus Zote reißt. Kopfgeburt, Kopfgeburt, schon klar. Immer seine. Doch wisst, dass er zuerst die Schote einverleibt, seine schwangere Frau, Metis, die zu kluge Mutter, und in ihr eingebettet die zwei Erben oder Erbsen. Das stopft er alles in sich rein, packt's in die Angst vor Vernichtung, wie in eine Tasche wanderndes Organ, die hat Opa Kronos, der ebenso mit seinen Erbsen verfahren, vor langer Zeit in ihm versteckt. Schlund ohne Erinnerung, begehbar nur für Geister wie ein Kleiderschrank, in dem sich Kinder stapeln, Rüstungen, Frauen auch. Die Tasche ist ein großer Bauch. Doch eines Tags, wenn zu Kopf steigt die verschlungene Brut, wenn die Schädelmulde birst, nennt er's Idee, eine Art Linearität, bei der allein ein Schmied geholfen mit glatt trennendem Gerät. Und redet fortan nicht von dem, was drinnen blieb, von Müttern, Ängsten, Grenzen, winzigen Brüdern, die im Geisterschrank, ich aber saß, weiterbrüten.
Dankeschön, Uljana Wolf. Athene spricht, ja, das ist das erste Gedicht in diesem Band. Und wir haben jetzt sozusagen die Gedichte, die wir heute gehört haben, sind wir von hinten nach vorne durchs Buch gewandert, weil ich gerade dachte, wenn man Mutter rückwärts liest, klingt das auch fast wie Rettung. Rettung?
Ja, sehr schön.
Darf man das im Gedichtband auch einfach von hinten nach vorne gehen?
Ja, ja, unbedingt. Ich sehe den eigentlich so konstellativ oder wie ein, das Wort habe ich gerade auf der Zunge, mobile, ja, dass man von vielen Seiten begehen kann oder sich anschauen kann, indem die Aspekte dann oder die einzelnen Kapiteln immer wieder sich auch anders gegenseitig beleuchten. Ja, man kann Matrioschka als Kindheitszyklus lesen, als ja vielleicht einen Raum, in dem auch eben die DDR-Kindheit auftaucht, in dem es aber auch um transgenerationale Weitergabe von allem Möglichen geht. Und man kann es dann aber auch als, wenn man es mit Athene plötzlich zusammenliest und mit diesem Gedicht, geht es plötzlich auch um Genderfragen und um patriarchale Weitergabe und matriarchale Weitergabe. Und das will ich gar nicht vorbestimmen, sondern ich hoffe, dass es durch die Anordnung eben möglich ist, das zu sehen und dass es gerade durch diese Anordnung eben nicht die Art Linearität gibt, die hier in dem ersten Gedicht besprochen wird, dass einer vorgibt, seine Linie, seine Lesart, seine Logik.
Man nennt es Idee, genau. Mhm. Und es ist ja auch interessant, dass es just Athene selbst ist, die hier spricht, ne? Das Ich kommt am Ende, tritt am Ende heraus.
Genau. Ja, genau.
Das ist auch Ihnen wichtig, um diese Geschichte aus Athenes Sicht selbst zu erzählen.
Ja, genau, genau. Und die Athene spricht am Anfang und am Ende des Buches spricht dann nochmal die Infantin, das Kind, auch eine Art, ja, Queen hatten wir vorhin gesagt, vielleicht auch Kriegerin dann plötzlich, wenn sie zusammen mit Athene gedacht wird. Und die sagt mit ihrem babelnden, kahlauernden Sprachwitz wiederum, ja, der Einzelsprache, der Einheitssprache den Kampf an. So könnte man es auch sehen.
Also ihr Buch, es schlägt den Bogen deiner Neuerzählung dieser ganz alten Texte bis in die Gegenwart oder vielleicht sogar in die nähere Zukunft.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Wenn Sie einen Blick zurück auf Ihr Werk werfen, wie würden Sie das selbst beschreiben? Wie haben Sie sich entwickelt und wohin geht's auch weiter?
Das ist interessant, dass Sie das fragen. Das spielte tatsächlich bei diesem Gedichtband für mich eine große Rolle, darüber nachzudenken. Und was ich gemerkt habe beim Schreiben dieses Gedichtbands, ist, dass sich alles in Kreisen bewegt. Eben nicht linear, sondern dass es Kreise gibt, Überlagerungen, Schichten und man manchmal zurück an den Anfang kommt, um wieder auf einer anderen Ebene an der gleichen Position, ja, also jetzt dreidimensional gedacht oder im Multiversum, dass ich tatsächlich zum Beispiel mit den Beschäftigungen mit Mythen und mit Märchenfiguren wieder bei den ersten Gedichten waren, von Kochania, ich habe Brot gekauft, auch die Verbindung zur Kindheit, zur Befragung der Konstellationen, auch von Verwandtschaft und Herkunft spielten eine Rolle und die Form der manchmal auch fast singsanghaft ausgreifende Zweizeiler, den ich ja komplett eigentlich abgelegt habe zwischendurch, als ich Prosagedichte geschrieben habe. Und ich fand es eigentlich sehr verwirrend, ja, im Schreibprozess, um zu fragen, wo ich jetzt bin und dann gleichzeitig sehr befreiend zu sagen, all das ist alles meine Form und es ist erstaunlich, manchmal verwundernd zurückzuschauen zu diesen Anfängen im ersten Gedichtband, zu sehen, was eigentlich alles schon vorhanden war an Themen und Form, dass ich erst 20 Jahre später verstanden habe und jetzt versuche auch nochmal zu beschreiben oder einzuholen.
Es treten neben Christa Wolf, die Sie kurz zitieren, es treten in Ihren Gedichten auch andere Lyrikerinnen auf, zum Beispiel Emmy Hennings und Hannah Höch, auch Friedrich Hölderlin. Aber Emmy Hennings und Hannah Höch haben mich ganz besonders interessiert dabei, zwei Dichterinnen des Dada, beide in den 1880er Jahren geboren. Sehen Sie sich da auch in einer gewissen Tradition? Denn Ihre Gedichte sind ja auch teils sehr spielerisch, sprachspielerisch. Ich finde auch gerade in diesem Text, Jane spricht Motherese, ist viel Dada drin.
Mhm,
Also sehen Sie sich da auch inzwischen in einer Tradition, in auch vielleicht in einer Art von Literaturgeschichte?
Das sehe ich nicht. Das kann man, glaube ich, nur von außen sehen. Aber es ist schön, dass Sie Dada ansprechen. Tatsächlich war Dada, so wie die Expressionisten, für mich sehr, sehr wichtige AutorInnen oder Sprachtexte, Sprachkunstwerke, als ich anfing zu schreiben. Ich habe sehr viel Dada gelesen, aber vor allen Dingen damals merkwürdigerweise eher die männlichen Dada-Autoren. Max Ernst, Kurt Witters, Tristan Tzara und Emmy Hennings erst später und auch Hannah Höch natürlich als Künstlerin erst später rezipiert. Und ich wollte jetzt vielleicht bewusst, Max Ernst kommt auch vor, aber nur mit seinem schönen Wort Wankelmutter. Ich wollte vielleicht tatsächlich diese Anschlüsse bewusst zu den weiblichen Dada-Künstlerinnen auch setzen. Annie Hemmings, die auch eine sehr, sehr komplizierte Mutterbiografie eigentlich hat, gehörte für mich da in diesen Kontext rein.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie sehen, dass sich da vieles jetzt zusammenfindet in Ihrem aktuellen Arbeiten, über welche Entwicklung wären Sie besonders froh für die nächste Zukunft?
Ich habe mir im September und Oktober jetzt Zeit freigeschaufelt. Ich hoffe, dass ich Sie weiter beschützen kann, um an einem neuen Projekt zu arbeiten. Aber ich kann tatsächlich noch gar nichts weiter dazu sagen. Das ist noch ein Geheimnis.
Okay, es ist im Werden.
Es ist im Werden.
Dann lesen wir. Zuerst mal Muttertask, den neuen Lyrikband von Uljana Wolf, erschienen wie auch ihre anderen Bücher bei Cookbooks. Mein Name ist Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur. Uljana Wolf, ganz herzlichen Dank fürs Hiersein und für das Gespräch.
Danke fürs Gespräch, sehr schön.